Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Lockdown light oder doch die Vollbremse? Es wird heftig diskutiert über das richtige Mittel gegen die Corona-Ausbreitung. Wir berichten gleich über die Positionen in der Wirtschaft, die unterschiedlich sind. Außerdem bis 17:30. Die Union macht einen Gegenentwurf zum SPD-Vorschlag für ein Recht auf Homeoffice. Die Lage von Hamburger Schaustellern ohne den Winterjahrmarkt und die mangelnde Vorbereitung britischer Firmen auf den Brexit. Morgen beraten die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder erneut über Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie. Die Debatte um einen sogenannten Lockdown eilt den Gesprächen voraus. Es wird über alle möglichen Szenarien spekuliert, bestätigt ist noch nichts. Zwei Minister aus Merkels Kabinett, die für Finanzen und Wirtschaft, Scholz und Altmaier, die warnten heute aber vor einem ungebremsten Anstieg der Infektionszahlen und forderten zusätzliche Maßnahmen. Ökonomen und Verbände sind angesichts möglicher Folgen für die Wirtschaft uneins. Theo Gers über eine vielstimmige Debatte.
Lockdown light. So wirklich beruhigt diese Wortschöpfung niemanden in der Wirtschaft. Auch wenn Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, ausdrücklich versichert, dass die absehbaren Beschränkungen vor allem auf die persönliche Bewegungsfreiheit zielen sollen, nicht aber auf die Wirtschaft oder den Handel.
Wir haben eine ganz klare Erwartungshaltung. Wir wollen, dass da morgen klare Regeln bei rauskommen. Wir wollen, dass da einheitliche Regeln bei rauskommen. Und wir wollen, dass eine Priorisierung gemacht wird. Und die Priorisierung an erster Stelle steht Gesundheit. Und danach kommen gleichwertig, dass der Wirtschaftskreislauf erhalten bleibt, dass produziert werden kann, dass die Sachen auch verkauft werden können und dass Schulen und Kindergärten offen bleiben können. Und danach kommt erstmal lange nichts.
Doch was heißt das schon, wenn kurz zuvor Bundeswirtschaftsminister Altmaier seine für morgen angekündigte Konjunkturprognose sicherheitshalber erstmal auf Freitag verlegt und kurz danach von täglich bis zu 20.000 Neuinfektionen schon am Ende dieser Woche spricht? Und damit nicht genug.
Der Umstand, dass wir jetzt in fast allen europäischen Ländern wieder Einschränkungen haben im täglichen Leben und damit auch im Wirtschaftsleben, bedeutet natürlich, dass das Wachstum in Europa nicht ganz so schnell wieder in Gang kommt, wie wir es vor einiger Zeit noch gehofft hätten.
Und dazu käme nun ein befristeter Lockdown auch in Deutschland, damit hier die Infektionszahlen nicht außer Kontrolle geraten. Das erhöht die Unsicherheit. Selbst Top-Ökonomen wie DIW-Präsident Marcel Fratscher räumen angesichts dieser Gemengelage ein.
Wir wissen noch nicht, wie hart die Wirtschaft getroffen werden könnte. Wenn die Welle nicht gestoppt werden kann und sich ähnlich stark ausbreitet wie im Frühjahr, dann könnte die deutsche Wirtschaft nochmal in einen Abschwung kommen. Also dann könnte der Aufschwung, den wir in den letzten Monaten ja erlebt haben, durchaus zum Halt kommen.
Was wiederum erklärt, warum Peter Altmaier seinen Konjunkturausblick auf Freitag verschiebt und erstmal abwartet, was morgen genau beschlossen wird. Derweil fürchten die Tourismuswirtschaft oder Hotels, Bars und Gaststätten schon das Schlimmste. Es kann nicht sein, dass wir wieder die Leidtragenden sind, sagt Verbandspräsident Guido Zöllig im Namen der Hoteliers und Gastronomen. Das Gastgewerbe ist kein Pandemietreiber. So sieht sich auch die Tourismusbranche. Selbst ein Lockdown-Light wäre für uns die nächste Katastrophe, warnt Michael Rabe vom Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft. Und beide Verbände sind sich einig, kommt es zu einem neuen Lockdown, dann müsse entschädigt werden, sonst werde die Mehrzahl der Betriebe den Corona-Winter nicht überleben. Das würde wiederum die Staatsfinanzen noch weiter strapazieren, auch wenn Finanzminister Scholz bei der Rekordschuldenaufnahme im Frühjahr bereits mehr Kreditermächtigungen bekam, als er damals tatsächlich brauchte. Doch auch solche Polster sind irgendwann aufgebraucht, warnte heute der Bund der Steuerzahler.
Theo Gers berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Kontaktbeschränkungen, davor fürchten sich viele Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben. Gleichzeitig gehören sie meistens zu einer Risikogruppe. Über die schwierige Balance zwischen Schutz und gesellschaftlicher Teilhabe hat heute Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Mitgliedern der sogenannten konzertierten Aktion Pflege gesprochen. Angela Tesch über diesen Austausch.
Kranke, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung müssen besonders geschützt werden. Das hat Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem Austausch mit Verantwortlichen der Pflegebranche gefordert. Corona-Schutzkonzepte dürften aber nicht zur Ausgrenzung von Teilen der Gesellschaft führen. Merkel erinnerte an die Kontaktbeschränkungen im Frühjahr für Menschen, die in Krankenhäusern behandelt wurden oder die in Pflegeheimen und Hospizen leben. Das seien nur schwer erträgliche Eingriffe in die Grundrechte gewesen, die dürften nur befristet sein. Merkel hofft, dass die jetzt zugelassenen Schnelltests häufig in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern durchgeführt werden können. Sie räumte ein, dass die Pandemie für das Pflegepersonal Mängel bei der Schutzausrüstung zutage gefördert hat. Auch vor zu hoher Arbeitsbelastung müsste das Personal besser geschützt werden. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst habe gezeigt, dass der Schwerpunkt auf das Pflegepersonal gesetzt wurde. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, konzentriert sich in ihrem Ministerium auf die Ausbildung in Pflegeberufen. Da sei die Abschaffung des Schulgeldes ein wichtiger Punkt gewesen. Bis 2023 soll die Zahl der Auszubildenden um 10% gesteigert werden im Vergleich zu heute. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD die sogenannte konzertierte Aktion Pflege vereinbart. Damit sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Arbeit in der Pflege für Frauen und Männer attraktiver zu machen und um mehr Menschen zu motivieren, einen Pflegeberuf zu ergreifen.
Angela Tesch berichtete. Für Büroangestellte heißt die aktuelle Lage häufig, dass sie wieder mehr von zu Hause aus arbeiten. Das hat Vorteile, zum Beispiel wenn die Fahrt mit der vollen U-Bahn oder der Stau am Morgen entfällt. Wermutstropfen können Einsamkeit, Entgrenzung von Arbeit und Privatleben, steuer- und arbeitsrechtliche Grauzonen sein. Die SPD pocht daher auf ein Recht auf Homeoffice. Die Union sperrt sich und hat heute einen eigenen Vorschlag zur Lösung der Probleme vorgelegt. Nur so viel ist klar, in dieser Legislaturperiode wird wohl nichts mehr draus. Volker Fintermer.
Lange hat die Union auf sich warten lassen, aber das, was der Arbeitskreis Zukunft der Arbeit in der Fraktion heute vorgelegt hat, ist kein vollwertiger Gegenentwurf zu den Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil, sondern vielmehr eine Skizze, in welchem Rahmen die Union das Thema behandelt sehen möchte. Und zugleich setzt das Papier einen Kontrapunkt.
Ich denke, dass wir grundsätzlich andere Vorstellungen als Union haben als das BMAS zum Thema Homeoffice. Und die großen Differenzen zu diesen Vorstellungen uns dazu führen, dass wir wahrscheinlich eher über die Frage, was machen wir in der nächsten Legislaturperiode, als in dieser reden.
Sagt der Sprecher der CDU-Arbeitsgruppe Thomas Heilmann. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will ein gesetzlich verankertes Recht auf Homeoffice einführen. Das lehnen die Wirtschaftsverbände und die Union aber ab. Mit dem Gegenentwurf will die Union für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die regelmäßig im Homeoffice arbeiten, vor allem die Schutzvorschriften verbessern und dadurch einheitliche Rahmenbedingungen schaffen.
Deswegen hilft aus unserer Sicht das Recht auf Homeoffice an 2 Tagen im Monat niemanden, außer dass es zusätzliche Bürokratie und zusätzliche Rechtsprechung schafft.
Stattdessen soll die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, für beide Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, erleichtert werden. Etwa durch eine App, mit der die Arbeitsbedingungen zu Hause gefilmt und bewertet und danach angepasst werden können. Außerdem durch Anpassungen im Steuerrecht, bei denen der Arbeitgeber die wesentlichen Kosten der Ausstattung übernimmt.
Also praktisch, der Arbeitgeber bezahlt den Breitbandanschluss. Und dann kann da abends auch Netflix drauf geguckt werden und trotzdem muss der Arbeitnehmer das nicht versteuern.
Aber all das geht einher mit der Forderung, weitreichende Änderungen bei den Arbeitszeitregelungen vorzunehmen. Mobiles Arbeiten zahle sich für Arbeitnehmer nur dann besonders aus, wenn sie ihre Arbeitszeiten ganz oder teilweise selbst bestimmen und flexibel handhaben könnten. Das sei insbesondere für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine enorme Verbesserung. Konkret sollen Arbeitnehmer im Homeoffice von geltenden Arbeitszeitregelungen abweichen können. Die gesetzlich vorgeschriebenen wöchentlichen Höchstarbeitszeiten sollen aber vorerst unverändert bleiben. Sprich, an einem Tag soll länger gearbeitet werden können, am anderen dafür weniger. Dafür soll, so auch eine langwährende Forderung der Arbeitgeber, eine Experimentierklausel eingeführt werden, die für 5 Jahre Abweichungen von allen bundesgesetzlichen Vorschriften zulässt, wenn sich beide Seiten daran beteiligen wollen. Zugleich sollen die Zeiten der Nichterreichbarkeit festgelegt werden, etwa durch technische Lösungen, die dabei helfen, neue Mails vorübergehend zu blockieren. Aber dieser Vorstoß dürfte zugleich das größte Hindernis mit Blick auf den Koalitionspartner SPD sein. Dessen ist man sich auch bewusst.
Dass die SPD jetzt vor der Wahl noch eine Arbeitszeitregelung macht, das erwarten wir ehrlich gesagt nicht.
So Thomas Heilmann. Die SPD-Arbeitsmarktpolitikerin Katja Mast erklärte heute auf Twitter, die SPD sei jederzeit gesprächsbereit. Aber mobiles Arbeiten dürfe die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben nicht verwischen.
Das Homeoffice als politischer Streitfall, das war der Bericht von Volker Fintermer. Achterbahn, Dosenwerfen und vor allem viel Gedränge. Der beliebte Rummel Hamburger Dom muss in diesem Jahr flach fallen. Der Winter in der Hansestadt, er wird damit ein bisschen grauer als sonst und auf die Schausteller warten schwierige Zeiten. Axel Schröder hat einen von ihnen getroffen.
Der Anker, der Sascha Belli in der Corona-Krise bleibt, ist eine kleine Crepe-Bude. 4x4 Meter groß, oben leuchtet ein blauer Eiffelturm. Es ist eine von zwei Buden auf dem Bürgersteig am zugigen Hamburger Sportboothafen.
Ja, mit der Crepe-Bude halte ich quasi meine Firma über Wasser. Die durften wir über den Weg der Sonderwegenutzung, habe ich da eine Genehmigung bekommen, die hier den Crepe-Stand hier aufbauen zu dürfen. Das hilft natürlich.
Rund 60 dieser Imbissbuden stehen derzeit auf Hamburgs Bürgersteigen und Plätzen, mietfrei als pragmatische Unterstützungsmaßnahme des Hamburger Senats. Schon am Freitag hatte Sascha Belli, der erste Vorsitzende des Hamburger Schaustellerverbands, seine Kinderachterbahn Kuddel der Hai auf dem weiten Heiligen Geistfeld in Hamburg-St. Pauli aufgebaut und eine erste Testfahrt unternommen. Im Frühjahr und auch im Sommer, trotz niedriger Infektionszahlen, hatte der Senat den Hamburger Dom wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Für den Winterdom stand schon das Hygienekonzept. 200 Desinfektionsmittelspender und eine Zugangskontrolle rings um das Heiligen Geistfeld sollten die Einhaltung der Hygienestandards garantieren.
Das Sicherheitskonzept hatte diese 200 Spender beinhaltet, die Handwaschbecken, die Beschränkung auf 6.000 Besucher gleichzeitig auf dem Dom. Das ist nicht mal ein Drittel von dem, was da sonst ist. Deswegen, es wäre nicht überfüllt. Jedes eigene Karussell hat nochmal ein eigenes Konzept, was ja auf das Karussell angepasst werden muss, weil die ja alle unterschiedliche Situationen haben.
Kaum hatte Belli seine kleine Achterbahn aufgebaut, machte der Senat einen Rückzieher. Wegen steigender Infektionszahlen fällt der Winterdom aus. Er selbst, erzählt Belli, habe rund 11.500 Euro an Hilfsgeldern vom Land Hamburg und dem Bund bekommen. Jetzt setzt die Branche auf zusätzliche Bundesmittel, aber die deckten eben nicht alle Fixkosten ab.
Wir haben ja auch Kollegen bei uns, die absolut bei Null sind, Null Umsatz gefahren haben das ganze Jahr. Und wenn man dann nur 80% der Fixkosten erstattet bekommt, ist klar, was da alles auf der Strecke bleibt.
Deshalb müsse der Hamburger Senat dem Beispiel der Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein folgen und weitere Hilfen anbieten, fordert Belli. Mit Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann laufen erste Gespräche dazu. Und der Senator ist zuversichtlich, dass es neue Mittel für die Schaustellerbranche geben wird.
Wir haben ja mit einer Unterstützung von insgesamt 800.000 diesen Dom unterstützen wollen. Wir machen jetzt mal eine Schlussrechnung. Was haben wir bisher ausgegeben? Was bleibt über, um dann vielleicht gegebenenfalls auch zu einer viel schnelleren Hilfsmaßnahme für die Schausteller zu kommen?
Bis dahin wird Sascha Belli sich mit den Einnahmen aus seiner Crepe-Bude über Wasser halten und darauf hoffen, dass im Frühjahr nicht die dritte Corona-Welle kommt.
Axel Schröder über Hamburg Schausteller in wirtschaftlicher Schieflage. Beide Seiten arbeiten intensiv an einem Deal. Das ließ heute die EU-Kommission in Sachen Brexit verlautbaren. Auch in dieser Woche wird weiter verhandelt über die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und Europa nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel. Während sich die Gespräche ziehen, fragen sich britische Unternehmen, wie sie das eigentlich schaffen sollen, auf den möglichen Brexit vorbereiten mitten in der pandemiebedingten Wirtschaftskrise. Das hat Burkhard Böcke für uns rausgefunden.
Unser Land steht kurz vor einer der größten Veränderungen der Handelsbedingungen seit sehr langer Zeit und die Firmen wissen bei vielen wichtigen Dingen immer noch nicht, wie sie sich vorbereiten können. Adam Marshall nimmt kein Blatt vor den Mund. Erst 5 von insgesamt 36 relevanten Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit, Fragen zum Handel, zur Beschäftigung von EU-Bürgern etc., seien zufriedenstellend beantwortet, kritisiert der Generaldirektor der britischen Handelskammer. Zwar bombardiert die britische Regierung die Unternehmen mit Informationen, aber
you don't have time to read through reams and reams and reams of documentation.
Man habe doch keine Zeit, unzählige Seiten zu lesen. Es müsse eine vereinfachte Form geben. Glaubt Joanna Lush von dem Unternehmen GX Glass in Kent. Sie ist froh, dass die Produktion nach dem Corona-Lockdown wieder voll läuft. Zeit, sich auf den Brexit vorzubereiten, bleibt da kaum. Jedes fünfte Unternehmen ist nicht vorbereitet. Die Hälfte der Unternehmen hat die Vorbereitungen wieder runtergefahren. Wir befinden uns mitten in einer globalen Pandemie. Der Brexit war aus den Schlagzeilen verschwunden. Deshalb können wir nicht erwarten, dass die Firmen voll vorbereitet sind. Und offen gesagt trifft das auf die Regierung auch zu.
The same is also true of government.
Sagte Karen Fairbairn, die Generaldirektorin des britischen Industrieverbandes, unlängst in einem Fernsehinterview. Allen Katastrophenmeldungen zum Trotz hofft sie noch auf einen Freihandelsvertrag mit der EU. 43% der britischen Exporte gingen zuletzt in die EU, 51% aller Importe stammten von dort. Tendenz seit dem Brexit-Votum klar rückläufig, aber die EU ist und bleibt wohl wichtigster Handelspartner. Gleich ob mit oder ohne Vertrag, die Unternehmen und Behörden müssen sich rüsten.
Traders probably need to do 80%.
Auch bei einem Vertrag müssen die Händler 80% der Vorbereitungsmaßnahmen treffen, die sie bei einem No-Deal ergreifen müssten. Die Bürokratie wächst, es wird also auf alle Fälle zu Behinderungen beim Handel kommen. Befürchtet Roger Duff. Der konservative Präsident des Regionalrats der Grenzregion Kent ist gerade dabei, einen Parkplatz für 7000 Laster einzurichten. So groß könnte der Rückstau am Ärmelkanal durch Kontrollen und neue Zollformalitäten werden. Die Grafschaft Kent plant zudem, eine elektronische Zufahrterlaubnis einzuführen, um Staus zu vermeiden. Vorgesehen ist zwar auch, die Grenzformalitäten elektronisch im Vorhinein abzuwickeln, allen Appellen zum Trotz haben sich jedoch erst 19.000 von 145.000 Firmen für das von der Regierung angebotene vereinfachte Übergangsregime angemeldet, das weitgehend von Zollkontrollen absehen würde.
Natürlich hat der Brite gesagt, er ist da flexibel und winkt auch Dinge erstmal durch und man kann dann Zollabfertigung später machen. Das wird aber ja für die EU-Seite nicht gehen, denn der französische Grenzbeamte, der französische Grenzbeamtin, die müssen ja am Ende für die gesamte EU kontrollieren und die können nicht einfach durchwinken.
Ulrich Hoppe, langjähriger Geschäftsführer der deutsch-britischen Handelskammer in London, befürchtet Chaos an der Grenze, Lieferengpässe und Wachstumseinbrüche, vor allem bei einem No-Deal. Um 1%, um rund 25 Milliarden Pfund, könnte die ohnehin Corona-geplagte britische Wirtschaft durch den Brexit zusätzlich schrumpfen, schätzen Ökonomen. Besonders betroffen wären die Lebensmittelbranche, die Pharmaindustrie, der Flugzeugbau und die Autobranche.
Burkhard Böcke über holprige Vorbereitungen britischer Firmen auf den Brexit. Frankreichs Außenministerium hat heute Sicherheitshinweise für Indonesien, Bangladesch, Mauretanien, den Irak und die Türkei bekannt gegeben. Hintergrund ist nicht etwa die Corona-Pandemie, sondern der Mord an einem Geschichtslehrer und der darauffolgende wiederholte diplomatische Streit um Mohammed-Karikaturen. Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt hatte, Maßnahmen gegen den konservativen Islam zu verstärken, hagelte es Kritik aus muslimisch geprägten Ländern. An der Spitze der Bewegung die Türkei, deren Verhältnis zu Frankreich auch so schon als angespannt gelten darf. Nun also ruft der türkische Präsident Erdogan zum Boykott französischer Waren auf. Jürgen König mit Reaktionen aus Paris dazu.
Auf die ersten Aufrufe zum Boykott französischer Produkte, etwa in Katar, Kuwait oder Jordanien, hatte die französische Wirtschaft zunächst vergleichsweise gelassen reagiert. Wirtschaftliche Verluste etwa in den Emiraten wären für eine gewisse Zeit zu verschmerzen, sagte Geoffroy Roux de Bézieux, der Präsident der MEDEF, des größten Wirtschaftsverbands Frankreichs, am Montag im Sender RMC.
C'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui sont implantées là-bas, dans l'agroalimentaire, dans le luxe, dans les cosmétiques.
Dies sind schlechte Nachrichten für dort ansässige Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Kosmetik, Luxusgüter, Lebensmittel. Aber es kommt nicht in Frage, der Erpressung nachzugeben. Es gibt eine Zeit, in der sind Prinzipien wichtiger als Geschäfte. Wir sind völlig solidarisch mit der französischen Regierung und ich fordere die Unternehmen auf, sich dieser Erpressung zu widersetzen. Der gestrige Boykottaufruf des türkischen Präsidenten Erdogan, der seinem Amtskollegen Macron Islamfeindlichkeit vorwarf und ihm riet, er solle seinen Geisteszustand untersuchen lassen, könnte da schon folgenreicher sein. 2019 exportierte Frankreich Waren im Wert von 5,9 Milliarden Euro in die Türkei. Von einem anhaltenden türkischen Boykott französischer Waren wären insbesondere die Autoindustrie sowie die Bereiche Luftfahrt und Pharma betroffen. Und die große Frage wird sein, wie sich die etwa 700.000 in Frankreich lebenden Türken verhalten werden. Noch gibt es dazu keine Reaktionen, auch offizielle Stellungnahmen aus den Unternehmen liegen noch nicht vor. Gleichzeitig taucht in der Öffentlichkeit hier und da die Frage auf, ob man nicht mit einem Boykott zum Beispiel katarischer Unternehmen in Frankreich reagieren sollte. Der Fußballverein PSG, Paris Saint-Germain, die Kaufhauskette Printemps, Teile der Hotelkette Accor gehören katarischen Eigentümern. Nein, meint MEDEF-Präsident Geoffroy Roux de Bézieux, auf eine Dummheit solle man nicht mit noch einer Dummheit reagieren.
Je crois que nous on a des principes, on a des valeurs qu'on veut universelles.
Wir haben Prinzipien, wir vertreten universelle Werte. Dazu gehört der Respekt vor anderen. Also kommt es überhaupt nicht in Frage, jetzt selber zu irgendeiner Form von Boykott aufzurufen. Nein, jetzt geht es darum, an den republikanischen Werten festzuhalten.
Il n'est pas question de boycotter qui que ce soit, il est question de simplement s'en tenir à nos valeurs républicaines.
In etlichen Supermärkten Kuwaits werden seit einigen Tagen französische Produkte aus den Regalen geräumt. In Saudi-Arabien kursierten im Internet Boykottaufrufe gegen die Kaufhauskette Carrefour. Doch offenbar ohne großen Erfolg. Die Geschäfte verliefen dort heute, wie es hieß, ganz normal. So bleibt in Frankreich die ganz große Aufregung über die Boykottaufrufe noch aus. Denn ein anderes Thema sorgt für viel größere Unruhe, ein drohender Lockdown, den Innenminister Gérald Darmanin heute Morgen im Sender France Inter andeutete. Es gibt Momente, da muss man harte Entscheidungen treffen. Und Präsident Macron sorgt sich zum Glück mehr um seine Verantwortlichkeit als um seine Popularität. Ein vollständiger Lockdown hätte für Frankreichs Wirtschaft katastrophale Folgen, warnen schon jetzt französische Unternehmen und Wirtschaftsverbände, allenfalls weitere Einschränkungen seien noch zu verkraften. Innerhalb von 48 Stunden wird mit einer Entscheidung gerechnet.
Jürgen König meldete sich aus Paris, wonach Boykottaufrufen gegen französische Produkte durch den türkischen Präsidenten demonstrative Gelassenheit herrscht. Frage an Jan Plate, der für uns die Börse beobachtet heute. Herr Plate, die türkische Wirtschaft unter Druck, daher auch die türkische Lira seit einiger Zeit unter Druck. Wie sieht es heute aus damit?
Die Talfahrt hält an. Gegenüber dem Dollar hat die Lira ein neues Rekordtief erreicht. Der Dollar steigt um knapp 1% auf ein Rekordhoch von 8,18 Lira. Ja, diese politischen Querelen, unter anderem zwischen der Türkei und Frankreich oder auch der Konflikt um Bergkarabach mit der Türkei an der Seite des islamischen Aserbaidschan und insbesondere aber die Zinspolitik der türkischen Notenbank, das belastet den Kurs der Lira weiterhin.
Dann schauen wir nach Deutschland, wo es ja Spekulationen über erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens gibt. Morgen wird beraten. Wie sieht man das am Aktienmarkt?
Also es dürfte ja, wenn, eher ein Lockdown light werden, also nicht so drastisch wie Anfang des Jahres. Dennoch ist natürlich schon die Frage, wie sehr auch mit einem Lockdown light in das Wirtschaftsgeschehen eingegriffen wird. Dazu kommt die Unsicherheit wegen der amerikanischen Präsidentschaftswahl in ja gerade mal noch einer Woche. Und der DAX mit einem Minus von fast 1% bei 12.086 Punkten.
Und hat sich SAP vom Kurssturz gestern erholt?
Die Erholung fällt sehr klein aus. Gerade mal ein Plus von 3% war es heute im Laufe des Tages, nach gestern minus 20%. Aber davon ist jetzt nichts übrig geblieben. Die SAP-Aktie notiert unverändert und erscheint bisher auch kaum zu helfen, dass laut einer Stimmrechtsmitteilung der Aufsichtsratschef und SAP-Mitgründer Hasso Plattner Aktien im Wert von fast 250 Millionen Euro erworben hat. Der Firmenchef Christian Klein hat gut 100.000 Euro ausgegeben. Unter anderem versuchen Topmanager ja oft, ein Zeichen zu setzen nach einem Absturz. Sie kaufen dann vermeintlich billig nach, aber das muss natürlich jeder Anleger für sich selber entscheiden und wissen.
Schauen wir noch auf die Lufthansa, die in der Krise steckt und trotzdem oder gerade deswegen langfristige strategische Planspiele anstellt.
Also zum einen wegen der Staatshilfe gilt ein Übernahmeverbot, um sich keinen unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Aber der Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister, der hat in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, er denke an Partnerschaften und Joint Ventures im Vertrieb und bei den Airlines nach. Eine weitere Vorschrift wird Lufthansa-Vorstand Hohmeister zufolge auch diskutiert, wie mit Managerboni umgehen. Und ansonsten erwartet die Lufthansa aber nur eine langsame Erholung bis zum nächsten Sommer. Ja, und die Lufthansa-Aktie mit einem satten Minus von 4,5%.
Schauen wir noch auf Euro, deutsche Staatsanleihen und das Gold.
Der Euro kann etwas zulegen auf 1,1835 Dollar. Die deutschen Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,58%. Und der Goldpreis, da geht es allerdings um gut 10 Dollar nach oben im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1.911 Dollar.
Vielen Dank, Jan Plate, mit dem Börsenbericht. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Silke Hane sagt Tschüss.